Alle Straßen führen nach Rom, heißt das in einem Spruch. Alle Straßen führen nach Rom. Ich fahre erst seit ganz kurzer Zeit mit einem Navi. Ich habe mich immer gegen die Technik gesträubt. Ich weiß zu Hause auch nicht, wie man die Waschmaschine bedient oder die Spülmaschine. Wenn ich abwasche, dann immer mit der Hand. Und wenn ich wasche, dann immer mit Rei aus der Tube. Also das macht alles meine Frau. Und jetzt hat sie mir aber irgendwann mal ein Handy geschenkt und mir auch gezeigt, wie das mit dem Navi geht. Als wir noch kein Navi hatten, also auch meine Frau nicht, da sind wir mal durch Rom gefahren und nach einer Stunde, als wir wegfuhren aus Rom, waren wir wieder in Rom. Also in dem Rom in Italien, nicht hier bei Parchim. Und das war, naja, also wir sind nach Gefühl gefahren. Nach Gefühl ist das nicht so günstig. Und mein Ratschlag für Leute, die nach Rom wollen, ist eigentlich, nach Rom ist es besser zu fliegen. Also dann muss man nur noch im Nahverkehr, in der U-Bahn, das Portemonnaie festhalten, dann ist alles ziemlich gut. Dann da ist es immer sehr eng und das nutzen auch Leute. Alle Straßen führen nach Rom, das muss für unsere Verkündigung auch der Fall sein. Alle Straßen führen nun nicht nach Rom, aber auf Jesus Christus zu. Ich setze Jesus Christus mit seiner Heilandskraft eigentlich immer voraus, wenn ich predige, ohne dass ich das immer sage. Wenn man es immer sagt, wäre es vielleicht ein bisschen inflationär. Aber die Heilandskraft unseres Herrn Jesus Christus muss die Mitte unserer Verkündigung sein und bleiben. Eine Diskussion, ob die Bedeutung des Kreuzestodes Jesu nicht entbehrlich sei, die könnte ich nicht ertragen. Ich habe nun einen Text ausgesucht. Es ist nicht der Text für heute von der evangelischen Predigtextordnung, sondern der vom nächsten Sonntag. Und in diesem Text steht Jesus Christus schon in der Mitte. Markus 2, die Verse 1 bis 12. Nachdem Jesus wieder hinein nach Kapernaum gegangen war, hörte man, dass er zu Hause ist. Und es versammelten sich viele, sodass der Raum nicht mehr fasste. Auch nicht einmal der Platz vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und sie kommen und bringen zu ihm einen Gelähmten, getragen von Vieren. Und weil sie ihn nicht zu ihm hinbringen konnten, wegen der Menge, deckten sie das Dach ab, wo Jesus war. Und nachdem sie es aufgegraben hatten, lassen sie die Matte herab, worauf der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Kind, vergeben werden deine Sünden. Es saßen aber einige von den Schriftgelehrten dort und dachten in ihrem Herzen: Was dieser so redet, er lästert. Wer kann Sünden vergeben als der eine Gott? Und sogleich, nachdem Jesus durch seinen Geist erkannt hatte, dass sie so bei sich dachten, sagte er ihnen: Was denkt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter? Zu sagen zu dem Gelähmten: Vergeben werden deine Sünden? Oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sagt er zu dem Gelähmten: Dir sage ich, steh auf, nimm deine Matte und geh hin in dein Haus. Und er stand auf und zugleich nahm er seine Matte und ging hinaus vor allen, sodass sich alle entsetzten und priesen Gott, indem sie sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen. Man kann die Geschichte aus verschiedenen Positionen her besehen. Man kann sich auch in verschiedene Rollen hineindenken. Die erste Rolle, die ich anzubieten habe, ist die Rolle des Simon Petrus. Ja, kommt er denn in der Geschichte vor? Ich denke ja. Jesus selbst wohnte in Nazareth, das ist seine Vaterstadt, so lesen wir in Lukas 4, Vers 23. Und als er dort aus der Synagoge und Stadt vertrieben wurde, der kam er nach Kapernaum und predigte in der dortigen Synagoge. Die stand vermutlich dort, wo heute die Reste einer späteren Synagoge stehen. Unweit davon wohnte Simon Petrus, in dessen Haus Jesus immer wieder einkehrte und dort auch die Schwiegermutter des Simon heilte. Dem Touristen, ich weiß nicht, wer von Ihnen, von euch schon mal dort in Kapernaum gewesen ist, da melden sich schon welche, dem Touristen wird heute dieses mit einer Kirche überbaute Haus gezeigt und man kann wie die vier Helfer von oben in das Haus hineingucken. Da ist das Dach allerdings völlig abgedeckt inzwischen. Der Vermutung nach hat sich Simon Petrus gefallen lassen müssen, dass er mit Jesus als Gast nicht nur das Haus voll hat, sondern ihm die Leute dazu noch aufs Dach steigen. Später hat Jesus von Simon noch mehr erwartet als das. Nicht nur, dass man ihm aufs Dach steigt, sondern dass er Jesus nachfolgt. Was würde es also bedeuten, sich in dem Hausbesitzer Simon Petrus wiederzuentdecken? Das könnte bedeuten, sich auf Jesus einzulassen. Das könnte bedeuten, Jesus so, wie es Simon oder Zachäus oder so viele nach ihnen taten, in ihr oder auch in unser Haus und in unser Leben zu lassen. Sodass sich Jesus in unserem Haus und in unserem Leben entfalten kann. Sodass Jesus Gehör findet und das auch, wenn es hier und da mit Unannehmlichkeiten verbunden ist. Mancher, der für die Gemeindearbeit sein Haus geöffnet hat, ist dankbar, dass ihm nicht gleich das Dach abgedeckt worden ist. Aber manchmal geht etwas zu Bruch und das bringt ein offenes Haus auch mit sich. Doch mancher Gastgeber, von denen es bei euch wahrscheinlich hier viele gibt, hat durch sein offenes Haus, ohne es vorher zu wissen, auch schon Engel beherbergt. Das ist die positive Seite. Diese Begebenheit ermutigt einige unter uns, mit der eigenen Wohnung Jesus den Raum zu geben, damit er zu Wort kommen kann. Zum Beispiel durch Hauskreisarbeit. Das könnte doch ein heißes Thema für den vor uns liegenden Winter sein. Wir hängen ein Schild einfach vor unser Haus, wenn wir Hauskreisarbeit machen wollen. Da steht dann vielleicht drauf: Wir heizen, können kommen. Dann wissen die Leute, da ist warm. Ja, und das andere ergibt sich dann. Kann natürlich auch sein, dass mancher sagt, ich habe ja gar keine Heizung, ich friere selber. Dann hängt ein anderes Schild raus: Wer heizt, wir kommen. Ich wollte mir von dem Karikaturenmaler Ulrich Marzahn aus Rudolstadt dazu noch ein paar Karikaturen malen lassen. Aber das habe ich ihm erst gestern gesagt. Nun ist er beim Malen, hat er mir geschrieben, heute Morgen nochmal. Er denkt darüber nach. Vielleicht ist am nächsten Sonntag das fertig, da will ich ja in Schwerin nochmal die Predigt halten, so ähnlich. Wir heizen können kommen. Also ein offenes Haus. Oder die andere bescheidene Selbsteinladung: Wer heizt, willkommen. Das zweite Angebot nach der Rolle des Simon Petrus, der sein Haus hier zur Verfügung stellt, aller Vermutung nach, das sind die Schriftgelehrten. Die Rolle der Schriftgelehrten. Ich würde nicht dazu einladen, in ihre Rolle zu schlüpfen, aber so mancher wird sich in ihnen entdecken. Was mich an ihnen beeindruckt ist, dass sie von der Einzigartigkeit Gottes überzeugt waren. Mit dem aramäischen Wort Echad aus dem Schema Israel hauchte der fromme Jude sein Leben aus. Gott allein. Und dieses allein sollte das letzte Wort eines frommen Juden sein. Und das zog er in die Länge, bis die Luft rausging. Und das galt für alles, auch für das Vergeben von Sünden. Wenn jemand Schuld vergeben konnte, dann nur Gott allein. Was mich andererseits an ihnen beeindruckte, ist ihre Beobachtungsgabe. Sie beobachteten Lehre und Leben und das Leben und die Lehre von Jesus ebenso. Aber weil sie ihm unterstellten, er würde zu Unrecht eine gottgleiche Stellung einnehmen, stempelten sie Jesus als Gotteslästerer. Und das machten sie an der Frage fest, ob er Sünden vergeben kann. Die Frage, ob Jesus Sünden vergeben kann, ist keine weit hergeholte Frage, sondern eine Frage, die bis heute nicht nur zwischen Juden und Christen diskutiert wird. In diese Diskussion mischt sich in aller Breite unsere atheistisch geprägte Umwelt und behauptet, das sei ja Quatsch. Und darin unterscheiden sich die Schriftgelehrten von heutigen Skeptikern nicht. Sie sehen in Jesus einen Scharlatan, der etwas behauptet, was keiner nachprüfen kann. Ich frage mich, zieht dieses Denken nicht bereits in unsere Gemeinden ein? Und berauben sich nicht diejenigen, die so denken, der Mitte ihres Glaubens und Lebens? Dass die Schriftgelehrten so denken, müssen sie ja nicht einmal sagen. Das nimmt Jesus wahr. Und er lässt sich auf diese Skeptiker ein. Er fragt sie, was ist leichter, Sünden zu vergeben oder dem Gelähmten zu sagen, er möge von seiner Matte aufstehen und nach Hause gehen. Sie müssen die Frage nicht beantworten. Den Gelähmten zu heilen scheint schwieriger und galt im Judentum als Menschen unmöglich. Es war als das Schwierigere zu akzeptieren. Denn es ist nachprüfbar. Wer kann schon wissen, ob Sünden wirklich vergeben sind? Wenn Jesus das Wunder als das Schwierigere vollbringen würde, dann würde man ihm die Vergebung als das Leichtere auch glauben. So sagen es ja auch heute viele Leute, Jesus, wenn du mir da und da hilfst, dann will ich dir glauben. Ob sie das dann auch tun, das steht auf einem anderen Blatt. Aber Jesus lässt das Wunder geschehen, damit die Skeptiker erkennen, dass er die Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und gehe heim. Auf, dass ihr wisset. Diese Gewissheit fehlt den Juden, fehlte den Juden damals und sie fehlt den Skeptikern heute. Wer nicht weiß, dass ihm vergeben ist, der ist erpressbar, der ist verunsichert. Paulus sagt einmal, 1. Korinther 1,12, wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Wir können wissen, dass uns durch Jesus von Gott vergeben ist. Wenn es uns Jesus nicht wie dem Gelähmten direkt zuspricht, so können wir es doch durch den Geist Gottes wissen. Wir können wissen, dass wir Gottes Kinder sind und dass uns Vergebung geschenkt ist. Die dritte Rolle ist die Rolle des Gelähmten. Auch in diese Rolle zu schlüpfen lade ich nicht ein, aber ich spreche sie an, weil sich mancher von uns ganz allein in dieser Rolle sieht. Mancher fühlt sich behindert und Behinderte zitieren bekanntlich gern den Satz, behindert ist man nicht, behindert wird man. Der Mann in unserer Begebenheit auch. Die Tür ist verstellt, da ist kein Durchkommen. Und so mancher auch von uns wird empfinden, ich kann nicht so, wie ich will. Dazu muss man nicht gelähmt sein, um das so zu empfinden. Ich kann nicht so, wie ich will. Und mancher wird es noch drastischer sagen und sagen, ich fühle mich wie gelähmt. Ich kann nicht mehr. Mir ist der Weg verstellt. Manche Dinge kann ich einfach nicht mehr in die Hand nehmen. Manches kann ich auch gar nicht mehr für mich selbst regeln. Ich bin auf Hilfe angewiesen. Aber wer soll mir helfen? Wer soll mir in dieser Situation wirklich noch helfen? Vielleicht in Situationen schwerster Krankheit. Gibt es da nicht eine Sehnsucht? Die Sehnsucht, wenn mir noch einer helfen kann, dann ist es Jesus. Es gibt Menschen, die würden uns, die würden dich, wenn du willst, zu Jesus bringen. Sicherlich anders als den damals, aber auch irgendwie durchs Dach. in vielem so ähnlich, also mit vielem Aufwand. Und vielleicht sind wir ja selber solche Menschen, die das so tun würden. Stell dir einmal vor, du würdest von 4 Leuten in einem Raum von der Decke gelassen werden. Also so, ja, oben da ist ja so ein schönes Licht. Und da würde jetzt einer runterlassen werden. Und das wärst du. Guckst du nach oben und siehst noch deine 4 Freunde da oben. Du würdest also an die Decke gucken, das offene Dach sehen, die Gesichter deiner Helfer oder besser Freunde. Das ist ja die Situation, die so oft vorkommt im Rettungswagen. Da liegt einer auf der Trage, wird dann Rettungswagen geschoben, dann über sich die Köpfe, nicht ganz mehr so hoch, dicht dran. Die Helfer über dir, aber noch mehr Jesus ist da, der ist neben dir. In der Gemeinde Hamburg-Treskow-Straße hat der Pastor vor langer Zeit in einem Gottesdienst veranlasst, dass ein Gottesdienstbesucher von der Empore heruntergelassen wird. Von der Empore bis auf den Fußboden. Und die haben eine ziemlich hohe Empore. Das war für die Beteiligten und für die Gottesdienstteilnehmer sehr eindrücklich. Also ich denke, am eindrücklichsten wird es für den gewesen sein, der da runtergelassen worden ist. Mensch, können die mich halten? Stürze ich hier raus? Hätte man in unserer früheren Gemeinde, in der Landreiterstraße 7, also unserer früheren Schweriner Gemeinde, wo die Empore etwa nur halb so hoch war wie in der Treskowstraße, jemand von der Empore heruntergelassen, wo wäre der gelandet? Im Taufbecken, genau. Also ist bekannt. Im Taufbecken, was für ein Gefühl, so angewiesen zu sein, sich so herablassen zu lassen. So ist das ja auch mit der Taufe. Sich taufen zu lassen, muss so ähnlich sein. Sich so herablassen zu lassen. Du lässt dich herab, du machst dich angewiesen. Aber das Gute, Jesus steht neben dir, der du dich herablassen ließest oder herablassen lässt. Es ist kein Zufall, dass die Taufe genau das symbolisiert. Solche Erniedrigung. Mit Jesus gestorben zu sein, also der Sünde gestorben zu sein mit Jesus, und dann solche Erniedrigung und nun auch mit ihm begraben zu werden. Die ganze Geschichte von dem Gelähmten, der durch das Dach gelassen wird, erinnert ja an eine Grablegung. Und der Gelähmte guckt seinen 4 Freunden in die Augen, der Verstorbene nicht. Um das Bild der Taufe nicht zu vernebeln, es ist immer alles mit Jesus. So ist der Nachfolger. Und dann auch mit ihm zu neuem Leben aufzuerstehen. Immer mit ihm. Die Taufe bildet das ab. Man bleibt ja nicht im Wasser da unten, sondern wird ja wieder hochgehoben. Die Taufe gibt ein Gefühl dafür. Aber sie unterstreicht auch, was Jesus dem Gelähmten sagt und jedem sagt, der sich taufen lässt, und was Jesus ihm schon längst zugesprochen hat, auch jetzt und hier, dir sind deine Sünden vergeben. Und das ist so eine Frage, ob wir das annehmen können. Dir sind deine Sünden vergeben. Stellen wir einmal vor, schwierige Vorstellung, du stirbst. Das ist ja längst vor deiner Grablegung, das Sterben. Denn die Grablegung kommt ja erst eine Woche später oder heutzutage 2 Wochen manchmal. Und das Erste, was du erlebst, ist, Jesus steht neben dir und begrüßt dich und sagt zu dir, dir sind deine Sünden vergeben. Da hast du doch keinen Stress. Da hast du keinen Stress, zu überlegen, was wird denn aus mir hier bei Gott? Das Erste, was dir sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und wenn die Aussage so existenziell an dich herantritt, dann verbietet sich aus meiner Sicht alle Diskussion darüber, ob Jesus das kann oder nicht. Dann merkst du selbst, was das bedeutet. Dir sind deine Sünden vergeben. an der Stelle. Ich meine, das ist uns ja bei der Taufe schon zugesagt, aber das ist die Verlängerung. Dir ist vergeben. Du kannst vor das Angesicht Gottes treten, du Kind Gottes. Wenn du Jesus glaubst, dass er deine Sünden vergeben hat, dann kannst du dich ihm ganz überlassen, im Leben und im Sterben und auch in der Fürbitte der Gemeinde, der kannst du dich auch überlassen, in allem. Es gibt Momente, in denen wir ein Gefühl dafür bekommen, angewiesen zu sein auf Jesus. Und es gibt ein Vertrauen, das glaubt, dass uns Gott, wie Jesus einmal von den Toten auferweckt worden ist, auch auferwecken wird. Wenn wir uns ganz auf Jesus einlassen, dann ist es geradezu natürlich, wenn unser Vertrauen bei allen Turbulenzen, die es in unserem Leben geben kann und gegeben hat und noch geben wird, dass unser Vertrauen langfristig auf Jesus zuwächst. Vierte Rolle, die Rolle der vier Helfer. Tilman Bayer, das war mal der, ist immer noch, für den Teil der Kirchenzeitschrift zuständige, der Kirchenzeitschrift, schrieb einmal, und jeder von uns kann einem anderen dieser Freund sein. Ich erzählte von dem Pastor in Hamburg in der Treskostraße, der veranlasst hat, dass einer von der Empore heruntergelassen wird. Und irgendwann war der Moment gekommen, da standen wir, ich wollte eigentlich nochmal im Tagebuch nachlesen, was da steht, ob wir vier waren oder sechs waren, vielleicht waren wir sechs, und haben ihn heruntergelassen, und zwar in die Gruft, denn er ist gestorben. Aber auch in dem Bewusstsein dessen, was Jesus zu dem Gelähmten gesagt hat, Kind, deine Sünden werden dir vergeben. Wir können die Gewissheit haben, durch Jesus als Kind Gottes angenommen zu sein. Das ist der Trost, den wir haben können, für die Zeit und für die Ewigkeit. Und wir erfahren diesen Trost oft auch durch Menschen, die uns das zusprechen, durch Freunde, die wir haben. Wenige Tage bevor dieser Pastor starb, stand im Kalender Wort für heute ein Gebet von Dietrich Bonhoeffer, das ich bis dahin gar nicht kannte, aber wo ich jetzt merke, das steht überall und das kennen wahrscheinlich die meisten. Sein Morgengebet. Gott, zu dir rufe ich am Morgen. Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln. Ich kann es nicht allein. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Amen. Ich bin nach Hamburg gefahren und da lag er in seinem Bett, äußerlich total verändert. Er lag auf seinem Sterbebett. Und er bat mich nach einer Weile, ob ich nicht etwas hätte, was ich ihm vorlesen könnte. Nun hatte ich ja genau dieses Gebet von Bonhoeffer am Morgen des Tages gelesen und ihm dann auch vorgelesen. Er weinte und ich ging. Und ich sagte ihm, ich würde in einer Stunde wiederkommen. Und dann hatten wir eine Stunde später eine gute Zeit. Wir haben gelacht, gemeinsam gegessen, das heißt, ich habe ihn gefüttert. Und wir haben uns gegenseitig gesegnet. Später habe ich von seiner Frau gehört, dass er wieder aufgestanden ist, sich noch ein- oder zweimal zum Gottesdienst begeben hat, das heißt, sie hat ihn im Rollstuhl dahingeschoben und anschließend war sie mit ihm in der Gaststätte, bevor er dann 2 Wochen nach dem Besuch heimgegangen ist. Auch unter dieser Zusage, Kind, deine Sünden werden dir vergeben. Beides gehört zusammen, die Vergebung und die Hilfe von Jesus. In der Geschichte, die wir aus dem Markus-Evangelium hören und auch in unserem Leben. Die Hilfe und die Hoffnung und die Kraft. Jesus hat sie dem einen wie dem anderen geschenkt und er bietet sie uns an. Die Vergebung und auch das, deine Matratze und geh. Ob wir dann mit der Matratze umherziehen, mit der man uns mal in einen Sarg legt, das weiß ich nicht. Aber dahinter steckt ja Aufstehen. Nicht nur Vergebung, sondern die Auferstehung. Stell dir vor, Jesus begrüßt dich im Reich Gottes. Erstens, dir sind deine Sünden vergeben und zweitens, nimm deine Matte und geh umher. Nicht mehr gelähmt. Alles fällt ab. Hoffnung pur, dann. Aber wie gut, dass du bis dahin deine Freunde hattest. Nicht nur einen Freund, der dich vielleicht Huckepack trägt oder der dich auf seinen Esel lädt, wie der barmherzige Samariter, und in eine Herberge bringt, sondern vier, die gemeinsam anfassen. Die Rentenkasse würde sich freuen, wenn sie das Verhältnis so hätte. Vier, die eintragen. Es ist bekanntlich weniger geworden. Aber wir können uns auch freuen, dass wir die Gemeinde haben, in der sich die Lasten verteilen, wenn das so ist, wenn das noch so ist. Bleibt am Ende noch die Gruppe der Zuschauer. Was machen die Zuschauer? Zweierlei. Sie sind entsetzt, aber sie können nicht anders als Gott zu loben, indem sie sagen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Könnt ihr euch das vorstellen, dass es um Jesus herum Dinge gibt, wo wir einfach noch nur sagen können und müssen, das haben wir noch nie gesehen. Ich kann euch nicht sagen, was das sein wird. Jedes Beispiel schöpfen wir immer aus dem, was wir kennen. Aber es wird das geben, was noch kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat. Und manches ist schon vorgezogen in diese Zeit, in der wir leben. Bei Jesus gibt es Dinge, die sind zum Staunen. Und in der Ewigkeit auf jeden Fall, aber auch schon in dieser Zeit. Auf jeden Fall lohnt es sich, sich auf Jesus zu verlassen. Amen.